Willkommen bei Tacheles, liebe Zuschauer. Heute kommt die dritte Ausgabe und wir schauen wieder, was im deutschen Blätterwald passiert ist. Es ging wieder munter weiter mit dem Anti-Russland-Bashing. Dann hatte die NATO noch ihren 70. Geburtstag. Da gibt es auch einiges zu erzählen. Und natürlich wollen wir wissen, wie denn Putin die AfD manipuliert. All das gibt's heute bei Tacheles. Jetzt viel Spaß. Ja, und wie immer ist unsere deutsche Stimme aus Russland mit mir zugeschaltet. Hier, Thomas, ich grüße dich. Wie geht's in St. Petersburg?
Ja, du hast mich mit deiner Erkältung angesteckt. Ich habe Schnupfen und ich hoffe, ich huste nicht zu viel, aber sonst geht's mir ganz gut. Wir haben hier jetzt endlich, wir haben jetzt das schlimmste Wetter, was es gibt. Der Schnee ist weg, die Sonne noch nicht da, plus zwei und Regen, es macht keinen Spaß.
Also mich hat es jetzt auch die letzten 10 Tage, ich war wirklich flach gelegen. Wir haben uns da gegenseitig getröstet sozusagen, aber wir waren geistig immer eingeschaltet. Du warst auch wieder sehr, sehr fleißig, habe ich gesehen. Es ist ja auch einigermaßen viel passiert. Also ich denke mir immer, das kann eigentlich gar nicht schlimmer werden, diese ganze Hetze und diese ganze Propaganda. Und dann, bam, hauen die nochmal einen drauf, wo ich mir denke, das gibt's doch gar nicht. Das muss doch in den Redaktionen auch klar sein, dass wir eingeschalteten Menschen sowas auch aufgreifen und das dementsprechend dann auch weiter bearbeiten. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum die so plumpe Propaganda machen und immer weiter dran festhalten. Aber das soll heute unser großes Thema sein, die gesamte NATO-Propaganda, wie wir es jetzt die ganze Woche erlebt haben. Und es gibt natürlich ein großes Aufhängerthema, das wir natürlich behandeln müssen. Und ich habe so das Gefühl, wie wenn du der Erste bist, der das ganze Thema wirklich ins Rollen gebracht hat. Es geht um einen AfD-Abgeordneten, der angeblich an Putins langer Leine hängt oder vielmehr von den Russen kontrolliert wird. Der Spiegel hat ja auch in einem großen Titelbild damit aufgemacht, ne? Die Marionettenhand und unten die AfD dran. Geht's noch? Lass uns doch mal einsteigen in dieses Thema genau. Also es geht um den AfD-Abgeordneten Markus Fronmeier. Der soll angeblich direkt kontrolliert werden aus dem Umfeld von Putin oder halt nicht direkt von Putin, sondern der soll Kontakt haben mit russischen Abgeordneten und das Frontal 21 Magazin und der Spiegel haben beide in grandioser Recherche diese Story ans Licht gebracht. Und wie du eben schon gesagt hast, mit einer einfachsten Recherche kann man da eigentlich erkennen, dass das eben nicht eine E-Mail ist von einem russischen Abgeordneten, sondern aller Wahrscheinlichkeit nach von einem russischen Bürger, der halt jetzt zufälligerweise inmitten von diesem ganzen politischen Skandal sitzt. Du hast den Mann kontaktiert, da hast du leider nicht viel rausbekommen, oder?
Ja, ich denke, wir sollten den Fall mal von Anfang an aufräumen, bevor wir zu den Kontakten kommen. Man muss erst mal wissen, worum es geht. Also, Spiegel, ZDF, BBC und die italienische La Repubblica, oder wie die Zeitung heißt, brüsten sich diese Tage damit, dass sie einer wichtigen Quelle interne Informationen aus Moskau bekommen hätten, wo also nun ganz klar zu sehen ist, dass der Kreml einen AfD-Abgeordneten in der Tasche hat, ihn kontrolliert, und zwar absolut, so ist das Zitat. Ich habe mir das letzte Woche das erste Mal angeschaut, noch ohne, wie gesagt, mir die Mail wirklich genauer anzusehen, und habe nur festgestellt, dieser Kontakt, der die Medien mit den sogenannten Unterlagen, Dokumenten oder wie es dann immer heißt, beliefert hat, war Michail Chodorkowski, seines Zeichens im Westen hochgehypter Oppositionär, in Wirklichkeit ein skrupelloser Oligarch, der in Russland knapp 10 Jahre im Gefängnis gesessen hat wegen Betrug und Steuerhinterziehung. Und das ist auch nicht etwa ein böses russisches Urteil, sondern der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat bestätigt, dass es kein politischer Prozess war und dass der Mann sich all dieser Vergehen schuldig gemacht hat. Wir reden also davon, dass die Mainstream-Medien, Spiegel und ZDF in Deutschland, von einem verurteilten, rechtskräftig zwei verurteilten Betrüger Unterlagen bekommen und die für bare Münze nehmen. So, das ist die erste Quelle schon mal. Und das war mir schon letzte Woche suspekt, als ich es gesehen habe. Und dann habe ich ein Video gesehen von dem russischsprachigen YouTube-Kanal Golos Europe. Das betreibt ein Russlanddeutscher, der übersetzt dort Nachrichten aus Deutschland für Russen. Und der hat das Thema ja zufällig entdeckt. Der hat sich nämlich die E-Mail angeschaut und mal gegoogelt, wer denn hinter diesen E-Mail-Adressen steckt. Und das werde ich gleich mal zeigen. Das ist nämlich wirklich lustig. Wo habe ich es hier? Also, wir haben hier einen Artikel, den habe ich am Montag geschrieben, nachdem ich das auch mal überprüft hatte. Und der schlug schon hohe Wellen, was ich an Rückmeldungen und so weiter bekommen habe, dass die, der Artikel kam dann Dienstagmorgen, dass die Frontal 21-Sendung eben ja, über russischen Einfluss auf die deutsche Politik berichtet und das auf der Basis gefälschter Quellen. Und zwar ging es um Folgendes. Wie schon gesagt, Chodorkowski übergab Unterlagen und das, die Unterlage, um die es geht, ist eine E-Mail. Die sehen wir mal hier im Bild, im Screenshot. Das heißt, da hat irgendwer eine E-Mail geschrieben und in der soll eben drinstehen, dass ein deutscher möglicher zukünftiger Abgeordneter, die E-Mail ist von vor dem Bundestagswahlkampf, so pro-russisch ist, dass man seinen Wahlkampf unterstützen muss, weil er wäre also vollständig unter russischer Kontrolle dann. Das hat das ZDF, das ist ein Screenshot aus der ZDF-Heute-Sendung, wo das erste Mal berichtet wurde. Und man kann hier noch die E-Mail-Adresse sehen, sowohl die erste als auch die zweite. Mhm. Jetzt kann man sehen, dieser P. Primjak, Yandex Ru. Da muss man jetzt erstmal sich fragen, was ist Yandex? Yandex ist also nicht etwa der Geheimdienst oder eine Regierungsorganisation. Yandex ist ein Freemail-Account, so wie GMX, Web.de, Gmail und wie sie alle heißen. Das ist jetzt nicht unbedingt der Kanal, über den Geheimdienste oder Regierungsmitglieder ihre Geheimoperationen besprechen, sondern dafür haben sie in der Regel verschlüsselte Kanäle. Das macht also schon mal misstrauisch. So, nun ist dieser Pip Primjak, das hat also der, das ist jetzt das, was Goros Jevropa herausgefunden hat. Das ist gar nicht der Piotr Primjak aus der russischen Duma, sondern hinter der E-Mail-Adresse steht ein gewisser Filip Petrovich Primjak, der, ich habe jetzt den ganzen Brief nicht veröffentlicht, aber hier diesen Screenshot von der Schlusszeile. Wer Russisch kann, findet das schnell. Und der, dieser Filip Petrovic hat eben sich beschwert bei seiner Hausverwaltung über eine fehlerhafte Wohnnebenkostenabrechnung. Und der Brief ist aus irgendwelchen Gründen bei dieser Hausverwaltung online. Kann man also einsehen im Internet. Und nun hat also dieser Filip Primjak, der sich 2016 über seine Wohnnebenkosten beschwert hat, soll nun plötzlich Piotr Primjak sein, der Geheimoperationen in Deutschland plant. Mhm. So, das fand ich schon mal spannend. Wie gesagt, Yandex-Account ist jetzt nicht das, was ich als überzeugend betrachte. Und ich habe darüber geschrieben, bevor die Sendung von Frontal rauskam. Also man kann im Spiegel das noch alles lesen. Im Spiegel steht noch drin, die Quelle ist Chodorkowski, E-Mail und so weiter. Ich weiß nicht, ob Frontal meine Berichterstattung Montag und Dienstag zufällig gesehen hat. Tatsache ist, in dem Frontalbericht ist von Chodorkowski nicht mehr die Rede, weil es ja nur doch Leute gibt, die den Mann kennen. Und Tatsache ist auch das zeige ich gleich mal vor, Tatsache ist auch, dass in dem Bericht, den Frontal jetzt dann am Dienstag gebracht hat, wir nehmen heute am Mittwoch auf, also die weitere Entwicklung bis Freitag können wir nicht vorhersehen, gestern kam die Sendung und da sehen wir plötzlich, hier ist nochmal der Screenshot aus der Heute-Sendung von letzter Woche. Bei Frontal 21 sind die E-Mail-Adresse schon mal geschwärzt. Mhm. Also das heißt, der Zuschauer bei Frontal 21 kann sich über die Tatsache, dass hier ein Yandex-Account als Basis für Geheimabsprachen gilt, ja, das kann der Zuschauer, der die Frontal-Sendung gesehen hat, nicht mehr erschließen. Das haben sie also noch schnell geschwärzt. Mhm. Mhm. So, also die Geschichte ist jetzt raus. Ich bin da, wie gesagt, über die Enthüllung oder über die Entdeckung von Golos Jevropa, von Daniel, so heißt der Mann, gekommen. Habe das dann selber aufgenommen und bin jetzt in diesem Thema dran. Das ist ganz spannend. Ich kriege unglaublich spannende E-Mails im Moment. Ja. Ich habe wirklich, ja, ich habe 5 Themen, über die ich schreiben will. Ich komme zu nichts momentan, aber es ist eine spannende Geschichte.
Ja, ja. Okay, aber das passt natürlich wieder in das übliche Narrativ hinein, dass also unsere westlichen Medien oder auch die westlichen Geheimdienste oder wer auch immer, alles tun, um auch nur irgendwie mit Dreck zu werfen in Richtung Russland. Also egal, wie konstruiert es sein mag oder wie hanebüchen die Geschichten auch sein mögen, man ist sich zu nichts zu schade und man, ja genau, der, ja, der Russisch kann, möge es auch bitte übersetzen, ja. Also es ist wirklich erstaunlich, es kommt mir so vor, wie wenn es einen Wettbewerb gäbe, in den deutschen Redaktionen, dass man also sich wieder mal eine neue Geschichte über Russland ausdenkt, um dann wieder dieses Russland-Bashing vorantreiben zu können. Ich bin sehr gespannt, was mit diesem Herrn Frohnmeier passiert. Hattest du denn schon mal irgendwie Kontakt mit ihm selber aufgenommen? Hast du da schon irgendwelche Reaktionen von deren Seite bekommen? Weil ich gehe mal davon aus, das wäre auch im Rahmen oder im Interesse von diesem Herrn Frohnmeier, dass man das richtig stellt, diese Behauptungen.
Ich habe dem Herrn Frohnmeier die Links zu meinen Artikeln zugeschickt, also an sein Bundestagsbüro zur Information. Ich habe jetzt noch keine offizielle Reaktion bekommen, sondern nur einen freundlichen Brief. Ich gehe mal davon aus, dass es da noch Kontakt geben wird. Wie ich jetzt gehört habe, sind die wohl da ganz wild am Schadensbegrenzen, weil denen natürlich gerade die Bude um die Ohren fliegt nach der Ausstrahlung der Sendung gestern.
Wen meinst du mit denen?
Ja, dem Frohnmeier.
Ja.
Also sein Bundestagsbüro. Mhm. Der ist ja der Mann, den sie sich ausgesucht haben. Und ja, der Punkt ist einfach, es geht wirklich wieder ums Dreckschmeißen. Also jetzt haben die Medien es wieder geschafft, zwei Feindbilder in einer Geschichte zu vereinen. Wir haben Russland mit Putin und die AfD mit Frohnmeier. In einer Geschichte, fantastisch. Die Medien freuen sich ein Bein ab. Ich sehe das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen vor dem Hintergrund der Europawahl. Wie gesagt, nochmal, ich mache keine Parteiwerbung, ich bin für keine Partei, ich analysiere. Ich sehe das aber als ja, vor den Europawahlen. Man hat ja bei den etablierten Parteien europaweit die Befürchtung, dass die sogenannten Populisten oder Europakritiker Oberwasser gewinnen bei den Wahlen. Und offensichtlich soll jetzt mit allem in deren Richtung geschmissen werden, damit das nicht passiert. Wie gesagt, mir ist es egal. Ich finde die Europawahl auch unwichtig. Ich meine, das Europaparlament entscheidet nichts. Ja, also um es deutlich zu sagen, der Reichstag unter Kaiser Wilhelm hatte mehr Rechte als das Europaparlament. Das ist Quatsch, das ist eine Sabbelbühne. Ja, ohne Rechte, ohne alles. Die dürfen keine Gesetzesinitiative einbringen. Das ist Blödsinn, diese ganze Wahl. Das ist eine reine Showveranstaltung. Aber auch bei so einer Schulveranstaltung will man offensichtlich nicht sehen, dass die falschen Parteien in Anführungsstrichen allzu viele Stimmen bekommen. Mhm. Ich ordne das ein bisschen in die Richtung ein, dass man genau deshalb diese Sache ausgerechnet jetzt zu Beginn des Europawahlkampfes aus dem Tisch holt. Und jetzt kann man die natürlich 4 Wochen durch die Medien schleifen. So, und jetzt komme ich nochmal zu dem Spiegelartikel, den du angesprochen hast. Weil, da bin ich wie gesagt auch zufällig drauf gestoßen. Weil wirklich die ganze Woche wurde ich so zugeknallt bei allem, was ich in westlichen Medien, in deutschen Medien gelesen habe. 70 Jahre NATO, Deutschland zahlt zu wenig für die NATO, Deutschland verrät die NATO, Russland ist sowieso ganz böse. Und da habe ich mal geguckt, den habe ich geschrieben am 4. April und habe dann eine Woche zurückgeguckt, also von Donnerstag bis Donnerstag war das. Und habe dann mal gesehen, was hat allein der Spiegel, nur der Spiegel, an Artikeln gebracht, die uns erklären sollen, wahlweise Deutschland zahlt zu wenig, Russland ist böse. So, und dann kam ich auf folgende Liste. Also ich lese das einfach mal runter, nur dass ihr mitlachen könnt. Audio-Story spart Deutschland die NATO kaputt. Verteidigungsausgaben spart Deutschland die NATO kaputt. Georgiens Präsidentin Surabishvili. Wir sollten entschlossen sein, den Russen nicht in die Hände zu spielen. Streit ums Geld beim NATO-Treffen. Maas beschwört Deutschlands Bündnistreue. Rede vor dem US-Kongress. NATO-Chef warnt Russland. NATO-Jubiläumstreffen. Trump erklärt Deutschland zum Prügelknaben. A precious alliance. Patience wears thin with Germany's NATO spending. Also, ja, so super. Und dann auch nochmal auf Englisch. Interview with NATO Secretary General Stoltenberg. The US and President Trump are 100% behind us. Das doch freut uns doch auch. Die USA stehen hinter der NATO. Russland und Ukraine. NATO kündigt stärkere Präsenz im Schwarzen Meer an. Was wollen wir da eigentlich? Kritik an der Bundesregierung. Wir unterschätzen, welchen Frust unsere 1,5%-Ansage auslöst. Das war der Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Dann ne, ganz stark und ne, prägnant für das Hauptpropagandaorgan des Spiegel, nämlich die Printversion, der Wortbruch. Ne, Deutschland zahlt nicht genug. Wir haben versprochen 2% und machen es nicht. Da haben wir das Wort gebrochen. So, dann wieder online. Ich gehe davon aus, dass die Deutschen ihre Versprechen einhalten. Das war von der Leyen. Oder wer war das? Ja, das war Stoltenberg, genau. Und dann Streit über Militärausgaben. Ist Deutschland unzuverlässig, Frau von der Leyen? Ein schönes Interview, wo uns diese Dame zur Abwechslung nichts von Kindergartenplätzen erzählt hat. Verteidigungsausgaben. NATO-Generalsekretär Stoltenberg besteht auf deutschem Budget zusammen. Okay. Das habe ich, wie gesagt, am Donnerstagmorgen geschrieben und eine Woche zurückgeguckt. Es waren zu dem Zeitpunkt 13 Artikel in einer Woche allein im Spiegel. Also wenn man das nicht Propaganda nennen kann, weiß ich nicht, was noch Propaganda ist. Ich habe dann aber den Tag, der ging ja weiter, der war ja morgens nicht vorbei. Es erschien dann am Tiertag noch immer mehr Artikel. Und einer war so richtig toll, da kam noch ein Kommentar von einer Christiane Hoffmann beim Spiegel, die fand ich super. Die machte so einen ganz geschickten Kommentar, wo sie zuerst erklärte, ja, und mehr Waffen sind ja eigentlich scheiße und eigentlich auch gar nicht so gut. Aber sie kriegte die Kurve. Denn am Ende des Artikels konnte man lesen, dass wir doch mehr Geld ausgeben müssen für die NATO. Denn, Zitat Spiegel, Frau Hoffmann, die Welt von heute ist nicht sicherer als vor 30 Jahren. Das Spannungsverhältnis zu Russland, der militärische Aufstieg Chinas, die Aufrüstung im Nahen Osten, die Krisenländer in Nordafrika, der neue Kriegsschauplatz im Cyberspace bedrohen Europas Sicherheit. Stimmt, das ist dramatisch. Nur, ich habe mir dann die Sachen mal angeguckt. Spannungsverhältnis zu Russland. Ja, wie war das denn nochmal? Ne? Wer hat den Maidan unterstützt? Die Ukraine destabilisiert, zwar nicht Russland, das hat nur reagiert. War es die NATO, die den NATO-Russland-Rat einseitig aufgekündigt hat, die Gespräche? Es war die NATO. Und wer war es denn, der mit Soldaten in Osteuropa gegen die NATO-Russland-Akte verstößt? Könnt ihr gerne mal nachlesen. Das ist die NATO. Und übrigens haben die USA den ABM-Vertrag gekündigt. Und den IFN-Vertrag auch. Also jetzt frage ich mich gerade, das Spannungsverhältnis zu Russland, wo kommt es eigentlich her? Dann der militärische Aufstieg Chinas. Ein ganz wichtiges Thema. Nur was geht uns das an? Also die NATO ist der nordatlantische Verteidigungspakt. Ja. Fein. Wenn ich jetzt in Erdkunde nicht eine 6 gehabt hätte, die habe ich nicht, aber wenn ich sie gehabt hätte, dann würde ich sagen, da gehört China genau hin. Nein, China sitzt am Pazifik, das ist das andere Ende der Welt. Und wenn die NATO ein Verteidigungsbündnis ist, dann interessiert uns China nicht. China hat in den letzten 200, 250 Jahren niemanden angegriffen. Und schon gar nicht Europa oder die USA. Hat es nicht. Ja. Und das hat es auch offensichtlich nicht vor. Warum also die NATO Europa im Pazifik verteidigt, kann man mir mal irgendwann versuchen zu erklären. Die Alternative ist, die NATO will die Weltherrschaft und will überall dominieren. Ja, da muss man sich gegen China vorbereiten. Nur da muss man das Wort Verteidigungsbündnis mal aus den Nachrichten nehmen. Aufrüstung im Nahen Osten, auch ganz wichtig. Der Nahe Osten, das große Pulverfass. Wer verkauft die Waffen? Waren das die NATO-Staaten, wenn ich mich richtig erinnere? Wenn jetzt die NATO argumentiert also, wir sollen aufrüsten, weil der Nahe Osten aufrüstet. Ja, dann hört auf, den Waffen zu verkaufen, dann ist das vorbei. Also es ist völlig schizophren, wie... Ne? So, und dann Krisenländer Nordafrika, das ist auch wichtig, Nordafrika-Krise. Ja, die gibt es da erst seit Libyen bombardiert wurde. Wer war das? Die NATO. Wie war das mit dem Völkerrecht damals? Nicht so gut. Ja, also was man uns jetzt als Bedrohung auftischt, gegen die wir die NATO bewaffnen müssen mit unserem Steuergeld, das sind die Bedrohungen, die NATO vorher selbst gebastelt hat. Ja. Oder bei China Bedrohungen, die uns einen Dreck angeht. Ja, also es ist zum Totlachen. Bleibt der Cyberspace nur, ich wüsste nicht, wofür bei Cyberspace in Europa 1000 Milliarden Euro brauchen, um uns gegen Hackerangriffe zu schützen. Ich meine, da hört es irgendwo auf. Also ich frage mich wirklich, und das ist wieder nur, was du schon gesagt hast hier, ich frage mich wirklich, ob die Kommentatoren und die Redakteure im Spiegel den Quatsch, den sie da schreiben, wirklich selber glauben. Das ist, also ich meine, so gepudert kann man nicht sein. Aber es ist einfach, wenn man reinguckt, diese Phrasen sind immer toll, ne? Spannungsverhältnis zu Russland. Ja, wenn ich das Thema nicht kennt, Russland böse.
In diese Woche fiel ja auch der 70. Geburtstag oder der 70. Gründungstag der NATO. Herr Stoltenberg ist ja fleißig rumgereist und hat Werbung gemacht für dieses Verteidigungsbündnis in Amerika drüben und hat alle wichtigen Leute getroffen, Netzwerkarbeit und so weiter. Und wenn man sich die Reden von diesen Leuten anhört, also das ist wirklich schon geisteskrank, will ich sie nicht sagen, aber vollkommen verblendet, wie du sagst, auch Filterblase, Echokammer, die sitzen da in ihrem eigenen Dunstkreis und glauben das auch noch, aber wie schaffen die das immer dann, ihre offensichtlichen Lügen und Verbrechen auszuklammern? Ich möchte nur mal an Libyen erinnern, da gab es eigentlich nur eine UN-Resolution für eine Flugverbotszone und de facto wurden hinterher 100.000 Libyer massakriert, zerbombt, feige aus der Luft, abgebombt, ja. Und dann ist das ganze Land auseinandergebrochen, wie es immer so schön heißt, in einer verkürzten Darstellung.
So ein Zufall, ja, Mensch, du Ärger.
Es ist einfach auseinandergefallen. Libyen ist runtergefallen, da liegt es. Drei Staaten auf einmal.
Runtergefallen.
Total, ja. Und überhaupt nichts wird in diesen Reden dann diesbezüglich erwähnt, dass es eben kein Verteidigungsbündnis war, sondern sämtliche Kriege der NATO, in die NATO in den letzten 20 Jahren beteiligt war, sind Verstöße gegen das Völkerrecht, unendliches Leid, das die verursacht haben. Und die einzigen Gewinner waren die Rüstungslobbyisten und diejenigen, die in diesem System sich eingenistet haben. Ja, und ich weiß nicht, wie man das die ganze Zeit so vor sich hertragen kann wie eine Monstranz, ohne dass das einem wirklich quer auf der Seele liegt. Mir geht das nicht ins Hirn, weißt du?
Ja, das ist, kann ich verstehen. Ich suche jetzt gerade was raus, was mir dazu einfällt. Denn, ich suche es mal eben raus, genau zu Libyen jetzt, ganz konkret. Ist mir gerade so eingefallen. Wir sind ja immer in Deutschland so von unseren Medien doch sehr, ja, wie soll man das sagen, etwas, wir kriegen eine sehr einheitliche Meinung vorgesetzt. So, also das ist der Artikel, er heißt hier, ne, so, also die ne, Sicht der anderen, wie das russische Fernsehen über die Eskalation in Libyen berichtet. Und da steht dann Folgendes drin. Also, ne, die NATO hat angegriffen, NATO-Aggression 2011, so nennen die Russen das, wo dann eben Gaddafi getötet wurde. Und das Land, so sagen es die Russen, auch zerfiel. So. Vor der Aggression war Libyen ein wohlhabendes Land. Übrigens, informiert euch mal, was Libyen für Sozialleistungen hatte, wie das Leben da war unter Gaddafi. Er war zwar vielleicht durchgeknallt und exzentrisch, aber die Leute haben gut gelebt.
Das war die Schweiz von Afrika, hat man sie genannt. Die Schweiz aus Nordafrika.
Absolut. So. Und nun passiert Folgendes. Und das ist eine Sache, die stimmt. Das kann jeder nachlesen. Aber sucht mal in den deutschen Medien. Da müsst ihr schon eine andere Sprache können. Aber Gaddafi machte einen Fehler, den Diebe nie machen würden. Er verlieh Geld. Nach dem Verständnis von kriminellen Konzepten lebt man danach gefährlich. Man kann getötet werden, damit die Schuld nicht zurückgezahlt werden muss. Genau das ist Gaddafi passiert. Er investierte, und jetzt kommt der Witz, das stimmt alles, er investierte in den Wahlkampf des französischen Präsidenten Sarkozy in der Hoffnung, das Geld, sagen wir mal, in Dienstleistungen zurückzubekommen, also sprich politische Gefälligkeiten. Aber als das nicht geschah und Gaddafi so unvorsichtig war, an den Gefallen zu erinnern, da war 2011 Libyen-Krieg. Mhm. Da hat Sarkozy Libyen plattgebombt. Mhm. Das ist keine Verschwörungstheorie. Sarkozy hat ja selbst Riesenprobleme wegen diesem Wahlkampf, wegen Korruptionsverwürfen. Diese Zusammenhang wird nur im Westen, also in Deutschland, ungern erzählt. In Frankreich lässt es sich nicht so gut verheimlichen, weil das blöderweise auf Französisch stattfindet. Da. Aber in Deutschland kann ja nicht jeder Französisch und schon kann man das ganz gut verstecken. Also das sind so Sachen, so die kleinen, wenn du reingehst, du findest so viele kleine, lustige Geschichten, die nicht lustig sind. Also ja, es ist traurig. Zu dem Thema 70 Jahre NATO gab es einiges Spannendes. Zum Beispiel auch sehr sehenswert, das ist die Sprecherin Maria Sacharowa vom russischen Außenministerium. Die hat eine spitze Zunge, ich höre mir ihre Pressekonferenz immer mit Freude an. Mhm. Und schreibt dann auch über interessante Themen. Und sie hat eben zu 70 Jahre NATO wirklich eine vernichtende Bilanz gezogen. Das habe ich also einfach wörtlich übersetzt. Das ist die Quelle ist die Seite des Außenministeriums, das offizielle Wortprotokoll der Sitzung, also der Pressekonferenz. Und die sagte also einige schöne Sachen. Ja, zum Beispiel, zudem tut die NATO alles, um selbst die wichtigste geopolitische Gefahr darzustellen. Die Militärausgaben der Länder des Blocks wachsen von Jahr zu Jahr und übersteigen den russischen Verteidigungshaushalt um das 20-fache. Aber nicht vergessen, Russland ist die böse Gefahr, Russland ist die große Bedrohung. Ja, wir bedrohen also, Russland bedroht also den Westen mit einem 20stel der Ausgaben. Das mussten wir mir alles mal erklären. Mhm. So, dann haben sie sich geeinigt in Lissabon auf die Zusammenarbeit, NATO-Russland-Rat und so weiter. Aber ein halbes Jahr später, ein halbes Jahr nach Lissabon, begann die NATO das libysche Abenteuer und zerstörte damit alle Illusionen über ihre Treue gegenüber dem Völkerrecht. Das ist eine offizielle Erklärung der russischen Regierung. Man beachte das, das ist nicht irgendein Blogger. Das wird im Westen nicht erzählt. Man könnte ja im Westen erwähnen und dann widerlegen, aber es wird einfach totgeschwiegen. Noch besser ist es, was hier kommt. Das Hauptziel der NATO ist es nun, die osteuropäischen Verbündeten vor der sogenannten russischen Bedrohung zu schützen, indem man die Region mit Waffen flutet, aktiv Manöver durchführt und offensive Szenarien ausarbeitet. Eine seltsame Methode der Entspannungspolitik, wenn man zuerst allen Angst einjagt und dann die Region in ein Pulverfass verwandelt. Ganz Unrecht hat die Frau nicht. Dann sagte sie noch, es macht keinen Spaß, über die Erfolge der NATO in der Militärgeschichte zu sprechen. Jugoslawien, Afghanistan, Libyen. Die Operationen der Allianz brachten überall nur Chaos, Verwüstung und zivile Opfer. Das ist eine offizielle Erklärung des russischen Außenministeriums. Beachten das. Dann ging es um die Rede von Stoltenberg in Washington, wo er also dann auch furchtbar vom Stapel gelassen hat. Da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Sie sagte tatsächlich wörtlich, viele westliche Politiker geben absurde, dumme Aussagen von sich, die nichts mit der Realität zu tun haben. Da ging es also um Stoltenberg. Der Stoltenberg erzählte ja, ne, die NATO musste Stalin nicht mit Worten, sondern mit Waffen aufhalten. Das war seine Aussage. Und die Russen sind zu Stalin schon sehr kritisch. Aber sie sagte dann, ja, das ist aber damals geschichtlich einfach falsch, was da man erzählt. Denn am 26. Oktober 1944, im Krieg, hat der norwegische König eine Ansprache gehalten, weil damals die Sowjets Norwegen befreit haben. Das waren nicht die Amis, oder ne, das waren die Sowjets. Ja. Wir haben mit Bewunderung und Begeisterung den heldenhaften und siegreichen Kampf der Sowjetunion gegen unseren gemeinsamen Feind verfolgt. Die Pflicht und Schuld eines jeden Norwegers ist es, unseren sowjetischen Verbündeten maximal zu unterstützen. Das war eine Aussage aus Norwegen von vor 60, 70 Jahren. So und so weiter. Oder dann sagt sie ihm, wenn der Stoltenberg schon ständig von der russischen Gefahr redet und was nicht alles, dann müsste er doch in seiner Rede aber auch mal über was anderes reden. Zum Beispiel, warum hat er nicht an Präsident Clinton erinnert und an Jugoslawien? Ja, so. Gerade über die hätte er sprechen müssen, wie sie Bomben auf Zivilisten geworfen haben in Jugoslawien. Das ist eine Heldentat der NATO, wie sie sich heute feiert. Es wurde auch kein Wort über Libyen verloren oder, wie sie auch sagte, über Bush, den Irak und hunderttausende Tote. So, und dann sagte sie, dass er also all das nicht erwähnt hat, aber stattdessen eben die russische Bedrohung, da sagte sie wörtlich, ich sehe das als Resultat seiner schlechten Bildung. Das ist, wie gesagt, alles Zitat. Das ist nicht vom Blogger, das ist wirklich wörtliches Zitat. Die Quelle ist angegeben, wer Russisch kann, liest es noch. Auch die Amerikaner kriegen ihr Fett weg, nicht? Also ihre friedliche Herstellung der Demokratie und so weiter. Es ist also so, dass das US-Außenministerium ein Budget von fast 50 Milliarden hat und einen offiziellen Budgetentwurf gehen 25 Milliarden, also 50%, nur in Einflussnahme in anderen Ländern.
Ja, ja.
Ja, das nennt sich dann in der Sprache, nennt es sich, wie heißt das noch? Assistance oder so.
Ja.
Hat jetzt irgendwie,
aber Russland hat die Wahl beeinflusst mit $100,000.
Ja, nein, klar, logisch. Also, ja. Ja, also so, die Russen, die Amerikaner reden immer von Frieden, ne, Friedenslieben. So, Pompeo merkte friedliebend an, dass alle, die eine Niederlage der Mafia von Maduro in Venezuela verhindern, entschlossene Reaktionen erwartet. Friedliebend. Nicht weniger friedliebend wollen die USA den Kurs des maximalen Drucks auf Iran fortsetzen, der unvermindert eine wachsende Gefahr darstellt. Und so weiter. Also die Frau hat richtig von Leder gezogen. Ich habe davon, wir hatten ja telefoniert. Ich habe dir sogar damals am Donnerstag noch beschrieben. Das war unglaublich. Ja, ja. Dann hat sie tatsächlich auch wörtliche, offizielle Stellungnahme Russlands. Offenbar wird der Rest des Geldes für Militär ausgegeben. Aus der Sicht Washingtons kann man in Frieden leben oder in den Frieden gebombt werden. Wie gesagt. Fand ich spannend. Also die Russen haben da wirklich sehr deutliche Sachen gesagt.
Ich weiß schon, warum die Frau diesen Job macht. Ja, also die scheint da an der richtigen Stelle zu sein. Ja,
ja gut, ich meine, Putin selbst ist ja ähnlich deutlich. Aber die Frau hat einfach, wenn sie auftritt, sie macht das auch mit einer schönen Ironie. Es macht Spaß zuzugucken.
Also ich muss gestehen, ich lese diese Pressekonferenzen sehr gerne. Ich bin ja jetzt zum ersten Mal durch dich überhaupt in der Lage, den Text von denen auch zu verstehen. Also danke dafür, dass du dir diese endlose Arbeit machst und das dann auch für uns übersetzt. Deswegen finde ich es umso wertvoller, dass du eben als Deutscher da drüben die russische Sicht uns mal näher bringst. Und gerade in dieser Woche war es auch wieder so witzig, wie die Russen darauf reagiert haben, auf die deutsche Berichterstattung über den Angriff der russischen Truppen auf Estland. Ja, also das war wieder ein Stück aus dem Absurditätenkabinett. Lass es mir nur kurz anreißen, dann kannst du gerne im Detail drüber sprechen. Tusch, Ouvertüre. Mr. Atlantikbrücke Kleber hat in seiner verschobenen Art mit seinem bedeutungsschwangeren Gesicht dann so in die Kamera geguckt, so: NATO-Truppen sind auf dem Weg nach Estland, um dort, so wie damals auf der Krim, russische Truppen zurückzuschlagen. Pause, 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 kunstvoller Blick. Nein, das ist natürlich nicht so, aber das ist ein durchaus realistisches Szenario und so weiter und so fort. Also er hat wirklich eine russische Invasion in Estland. Also Russland ist das größte Land der Erde. Ich weiß nicht, warum die wegen ein paar Meter Estland jetzt einen Krieg anfangen würden. Ja, der hat eine Provokation, also eine Invasion von Russland erstmal postuliert und dann so stehen lassen. Er hat es natürlich dann sofort aufgelöst, aber mittlerweile, mir fehlen die Worte, Thomas, mir fehlen echt die Worte und ich habe jetzt auch schon diverse etliche kritische Berichte darüber gelesen. Und wie hast du das aufgenommen und vor allem, das ist ja auch die Frage dann, wie hat die russische Seite auf diese unglaubliche Frechheit reagiert eigentlich?
Wie haben die Russen reagiert? Im russischen Fernsehen gab es dazu dann eine Meldung. Ich habe dann erstmal im Artikel nochmal kurz geschrieben, hier ist verlinkt, kann jeder nochmal die Heute-Journal-Sendung lesen, genießt es. Er sagte also, wie du schon gesagt hast, ne, guten Abend, zu Wasser, zu Lande und in der Luft sind heute Nacht amerikanische, deutsche und andere europäische Verbündete zurück auf dem Weg nach Estland und so weiter. Ne, die bösen Russen. Dann, nicht, das ist natürlich nur eine Version und so weiter, aber sehr realistisch. Und da ging es eben genau, wie ich sagte, um die Frage der 20%. Denn so müsste nämlich dem Ernstfall die Antwort der NATO aussehen auf einen Angriff auf das Territorium eines ihrer Mitgliedstaaten und sei ja so klein wie Estland. Wenn das in Frage gestellt scheint, würde die Abschreckung brüchig, die seit 70 Jahren den Frieden in Europa sichert. Wer stellt die Abschreckung in Frage? Deutschland, weil es die 2% nicht zahlt. Das lesen wir jetzt seit 2 Wochen in den Medien. Also es ist reine Propaganda für mehr Rüstungsausgaben. Ja, also da gab es keine Meldung dahinter, die das jetzt gerechtfertigt hätte. So, die Russen. Jetzt wieder, ich mache das ja dann immer so, dass ich vielleicht eine Einleitung schreibe, damit der Leser weiß, worum es geht. Und dann übersetze ich ja wörtlich die russischen Beiträge. Das heißt auch, die Russen haben darüber berichtet, mit dem Zitat von Kleber. Und ja, die Russen waren etwas pikiert. So sagte dann zum Beispiel ein russisches Mitglied des Senates, also des russischen Unterhauses, glaube ich, ist das dann, die Meldung über einen russischen Angriff im deutschen Fernsehen ist eine typische Provokation im Informationsbereich. Eine Inszenierung mit bestimmten politischen Zielen. Und man will Russland dämonisieren und die Werte der NATO loben. Aber weil Russland keinerlei aggressive Absichten gegen seine Nachbarn hat, nicht gegen Estland, nicht gegen Polen und so weiter, und die europäischen Medien das auch genau wissen, mussten sie sich eben eine Aggression ausdenken. Das ist ein Angriff auf die Gehirne der europäischen Zuschauer und Teil des Informationskriegs. Dann kam auch noch ein Tweet von der russischen Botschaft in Kanada auf Twitter. Und darüber sollte Herr Kleber mal nachdenken, wenn er das nächste Mal irgendwen in irgendeine rechte Ecke schiebt. Ne, Herr Kleber? Ja. Beleidigend. Totaler Hass. Die Propaganda des Senders ZDF, da haben wir auch Frontal 21 heute mit Frohnmeier, beleidigt das Ansehen an Millionen von Sowjetbürgern, die von den Nazis getötet und zu Tode gefoltert wurden. Herr Kleber, wo ist Ihre Entschuldigung, die Sie sonst von jedem fordern? So, ja, wie auch immer. Also das ist eine Sache, die fanden die Russen gar nicht komisch. Und ich frage mich wirklich, wieso etwas im deutschen Fernsehen durchgeht das keinerlei Konsequenzen hat.
Es ist der totale Spin. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wie wenn die fast verzweifelt wären in ihren Redaktionsstuben, dass das so nicht richtig zünden will, diese antirussische Idee. Wenn man nämlich aktuelle Umfragen anschaut, dann ist der überwiegende Großteil, die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung an einem friedlichen Zusammenleben mit Russland total interessiert. Niemand will mehr Waffen ausgeben. Also die meisten Leute wollen mehr Frieden, weniger Krieg, ein Verständnis mit Russland. Und das kann man den Leuten auch nicht aus dem Kopf rausprügeln. Das geht nicht. Das ist die Erfahrung der deutschen Geschichte. Gerade wenn man jetzt zurückgeht, 30 Jahre, da sind die russischen Präsidenten mit Blumen überworfen worden. Gorbi, Gorbi wurde überall gerufen, weil der russische Präsident dafür gesorgt hat, dass die Wiedervereinigung kam. Also das ist die offizielle Erklärung, da gibt es auch noch eine Metaebene, aber lassen wir es mal dabei. Also sprich, das deutsch-russische Verhältnis war für eine kurze Zeit auf einem fantastischen Weg. Während meiner ganzen Militärzeit in den 90er Jahren gab es eigentlich nur ein Thema, das war Abrüstung, Abrüstung, Abrüstung. Ich weiß noch genau, wie 94 die letzten Russen abgezogen sind aus der ehemaligen DDR. Und das war eine fantastische Zeit eigentlich. Und in dem Fall hat die NATO eine große Sinnkrise bekommen. Ja.
Es gibt einen wichtigen Spruch. Ich muss da ganz kurz eingrätschen, weil du hast was gesagt, wo ich eingrätschen möchte. Wir haben ja immer die ganzen Geschichten im Westen mit mit dem Ost-West-Konflikt und zwei große Kriege zwischen Russland und Deutschland im 20. Jahrhundert. Die Deutschen sind ja in der Regel nur am Geschichte, erleben die Deutschen eigentlich nur noch seit 45. Ja, also unsere Großeltern haben noch Sachen über Barbarossa gelernt als Teil der deutschen Geschichte. Das ist ja heute alles ganz abstrakt. Die Russen blicken in der Geschichte weiter zurück. Das heißt also, für die Russen ist das 45 nicht die Zäsur. Die haben in ihrer Geschichte sehr aktiv für sich im Bewusstsein auch noch zum Beispiel den Fürst Wladimir, der damals die slawischen Stämme zu Russland geeint und getauft hat zum Christen. Mhm. Mhm. So, weshalb ich diese Vorgeschichte erzähle. Es gibt einen deutschen Politiker, oder gab es mal, dem wird ein Satz zugesprochen. Und den zitieren die Russen alle, wen du auf der Straße fragst. Und zwar hat Bismarck, solange Deutschland und Russland befreundet sind, geht es Europa gut. Mhm. Und das sagen die Russen immer wieder. Also egal, mit wem du hier redest, irgendwann kommt immer dieser Satz, ja, Deutschland und Russland, das sind natürliche Verbündete. Mhm. Wenn die zusammen sind, dann geht es Europa gut. Das ist der Stabilitätsanker, den Europa braucht. Und das sagt auch, hat auch Putin gesagt. Ich kann jedem die Bundestagsrede von Putin 2001 empfehlen.
Wo er einen Bundestag auf Deutsch. Gesagt, auf Deutsch.
Auf Deutsch, damals, hat, ja? Auf mhm. Deutsch hat es egal. Ihr braucht keine Untertitel lesen. Und da hat Putin einen schönen Satz gesagt, ungefähr wörtlich so, zwischen Deutschland und den USA liegt ein Ozean. Zwischen Russland und Deutschland liegen 1000 Jahre gemeinsame Geschichte. Mhm. Fand ich sehr treffend. Mhm. Fand ich sehr treffend.
Ja, es ist, also ich meine, da fällt mir sofort natürlich George Friedman ein, der Chefstratege von Stratfor, von diesem Think Tank aus Chicago war das, glaube ich, der eben 2015 in einer Rede gesagt hat, dass es die oberste Direktive, nicht oberste Direktive, das klingt jetzt falsch, die oberste, das Ziel der letzten 100 Jahre der transatlantischen Politik war, Deutschland und Russland auseinanderzuhalten. Und die aktuellen Entwicklungen in den letzten Jahren belegen das eigentlich umso mehr durch den Putsch in der Ukraine, durch die Erweiterung der NATO in die osteuropäischen Staaten. Und all die ganze Politik zeigt uns, dass das eigentlich wirklich das größte Problem ist, auch auf der Propagandafront. Das ist ja unser Thema heute.
Lass mich da nochmal eingerätschen, da habe ich ein schönes Beispiel. Ich bin jetzt heute mal dreist und grätsche ein, ich bin auch verschnupft. pass auf, und zwar, wir können uns erinnern, unsere erste Sendung, Vorfall von Kertsch.
Ja, ja.
So, Vorfall von Kertsch, wir erinnern uns. Danach gab es ja die Rufe aus der Ukraine, die Deutschen sollten Schiffe schicken zur Unterstützung. Kriegsschiffe.
Ja.
Da haben die deutschen Politiker, wir erinnern uns auch, entrüstet abgelehnt, das wäre jetzt so heiß, man müsste jetzt nicht unbedingt mit deutschen Schiffen im Schwarzen Meer rumzünden. Mhm. Ja, also wer damals verfolgt hat, weiß das noch. So, das waren die offiziellen Angaben. Habt ihr Lust zu sehen, was die Bundesregierung tatsächlich gemacht hat? Obala. Okay. Und nicht nur das. Ja, also die Deutschen sind im Schwarzen Meer und nicht nur das. Das habe ich am 3. April geschrieben. Bin auch auf den Vorfall von Kertsch eingegangen. Darauf, dass die Deutschen natürlich keine Schiffe schicken wollten, nicht? Hier, das wurde von der deutschen Politik medienwirksam abgelehnt, weil man der deutschen Öffentlichkeit einen Einsatz der Bundesmarine gegen Russland im Schwarzen Meer wohl nur schwer verkaufen kann. Allerdings wurde es trotzdem getan. Mhm. Am 28. Februar meldete die Deutsche Welle, keine Fake News, Freunde, das ist Staatssender, Deutsche Welle ist Staatssender, das darf man so nennen, ohne es groß an die Glocke zu hängen, aber unter genauer Beobachtung der russischen Schwarzmeerflotte, verstärkt die NATO ihre Präsenz im Schwarzen Meer. Gleichzeitig mit der USS Donald Cook hält sich in der Region die Standing NATO Response Force, mein Countermeasure Group 2, auf, unter Führung des deutschen Schiffes FSG Werra. Die Deutschen sind nicht nur im Schwarzen Meer, die führen auch noch die NATO-Kräfte dort. Mhm. Nur mal so am Rande. Ja, die Deutsche Welle bringt es, das hört kein Mensch. Die Tagesschau hat es nicht gehabt. Mhm. Das nur am Rande dazu. Mhm. Darum bin ich gerade eingegrätscht.
So. Ja, ja. Ich versuche gerade meinen Gedanken und vorhin nochmal zu finden. Es ging halt um diesen Propagandakrieg, der auch um die Geister der Menschen geführt wird, um die Einstellung der Menschen geführt wird. Mir ist es neulich ganz besonders aufgefallen. Ich habe einen Actionfilm angeschaut mit Denzel Washington, der heißt The Equalizer. Ja, Equalizer heißt er, glaube ich. Da gibt es mittlerweile sogar schon einen zweiten Teil. Ich habe ihn irgendwo dann jetzt mal angeschaut. Ich glaube, bei irgendeinem Streaming-Portal war das. Und ich mag so Actionfilme schon. Das ist eigentlich so ein bisschen Ablenkung. Ich will ja auch nicht nur in diesen Themen drin sein. Aber da musste ich mich echt schütteln und ich musste mich durchboxen bis zum Schluss, um auch wirklich dabei zu bleiben. Ich habe selten so ein ultra aggressives und brutales Russland-Bild gezeichnet bekommen wie in diesem Film, wie von einem Ex-CIA-Agenten, der ausgestiegen ist aus der CIA, weil seine Frau gestorben ist. Der lebt jetzt also als Arbeiter in einem Baumarkt und kümmert sich um seine Mitmenschen. Er kümmert sich um so eine arme Prostituierte und hilft der. Er rächt sich bei einem Überfall, der da am Baumarkt stattfindet. Und natürlich kommt er dann irgendwie mit der bösen Russenmafia in Kontakt und killt einfach mal die gesamte Mannschaft von denen und legt sich dann also während dem ganzen Film mit allen Russen an. Und am Schluss ist die letzte Szene sogar von diesem Spezialagenten im Ruhestand, wie er nach Moskau fliegt und in der Datscha, also in dem Anwesen des Oberoligarchen Puschkin, den selber auch noch massakriert, mit Stromschlag dann am Schluss und die ganze Mannschaft umbringt. Und ich fand es deswegen so krass, weil das ist mir in den letzten Jahren schon öfters aufgefallen, dass es jetzt wieder eine Wiederbelebung gibt von diesem alten russischen Feindbild. Das war in den 80er Jahren schon mal so. Dann ist die 90er Jahre über, waren es verstärkt Araber, die als Feindbild gegolten haben in Hollywood. Und jetzt ist es wieder verstärkt der Russe. Und es kommen immer wieder die Filme, wo eben die guten amerikanischen Agenten die bösen Russen malträtieren oder halt killen. Ja, also, ja, gut. Und dieses Narrativ, Thomas, lass mich den Gedanken schnell mal ausformulieren. Dieses Narrativ wird so clever gesponnen, dass man, wenn man nicht die ganze Zeit geistig eingeschaltet ist und so einen Spin-Filter im Kopf drin hat, dann wirkt dieses süße, tröpfende Gift nach und nach und vergiftet wirklich die ganzen Geister, dass den Leuten das gar nicht bewusst wird, wie sehr sie manipuliert werden, wenn sie ins Kino gehen. Okay, ein bisschen wird es jeder schon kapieren, aber wie effektiv das ist mir erst neulich wieder aufgefallen, weil der Film wirklich gut gemacht ist auch. Also spannend und Action und gut und böse, dieses Klischee funktioniert halt wirklich auch. Aber da habe ich mir echt gedacht so, wow, also die haben wirklich gute Berater aus dem Pentagon, was wir auch schon seit vielen Jahren wissen, dass das Pentagon mit einer ganzen Armee von fast 30.000 Menschen dafür sorgt, dass deren Politik in die Köpfe der Menschen eingehämmert wird. Ja? Also ja, es ist wirklich, ich möchte nicht klingen, wie wenn ich das bewundere. Ich verurteile das zutiefst, aber wie sie es machen, ist echt clever gemacht und da können wir armen Blogger da oder die wir das Fähnchen der Wahrhaftigkeit hochhalten wollen, da müssen wir uns eigentlich echt anstrengen, um da noch mitzukommen. Ja.
Du kannst ja mal Folgendes machen. Du kannst ja in das Video hier mal reinschneiden, die kurze Aussage von Putin zu den westlichen Medien 2008. Dann kann jeder sehen, auch Putin bewundert die westlichen Medien bei Gott nicht, aber er hat gesagt, ich ziehe vor euch den Hut. Wer immer da bei euch zuständig ist, er macht einen super Job. Nur leider ist er völlig unmoralisch.
Ja, okay.
Auf jeden Fall, der Punkt ist folgender. Das ist eben der Punkt. Propaganda ist ja nicht nur Medien. Also was haben wir jetzt in der Sendung bisher heute gesehen? Und die Sendung beschäftigt sich ja nur mit den letzten, weniger als 2 Wochen.
Ja.
Wir haben gesehen, die Medien ballern uns voll, Russland ist böse, wir müssen mehr Geld für die NATO ausgeben. Ja, da kriegten wir allein beim Spiegel am Ende in einer Woche fast 20 Artikel um die Ohren gehauen. Und da gibt es noch mehr Medien in Deutschland und so weiter. Das heißt, überall. So, wir haben gesehen, dass das ZDF eine ganze Lügenstory über Frohnmeier gebracht hat und Russland und Putin aufgehängt an einer E-Mail, die sie von einem verurteilten Betrüger bekommen haben und die offensichtlich Fehler hat, obwohl nicht echt ist. Wir haben gesehen, dass sie trotzdem deutsche Kriegsschiffe ins Mittelmeer schicken. Wir haben gesehen, dass der Klaus Kleber eine Nachrichtensendung mit Fake News beginnt, um den Leuten Angst zu machen.
Mit Kriegspropaganda, nicht mit Fake News, sondern so richtig mit Kriegspropaganda sogar, ja, ja.
Hast du völlig recht. So, und es geht auf allen Fronten jetzt, ne? Die Filme sind das. Also der Russe ist der Böse. Oder, ich habe da wieder noch so ein Fundstück, das war so süß, da will ich auch noch mal drauf eingehen, weil nur, dass die Leute mal sehen, wie das funktioniert. Wir hatten so einen tollen, der hat mich auf Twitter, übrigens, schönen Gruß an Marin von der, wie heißt der Verein, Ständigen Publikumskonferenz, die hat mich darauf hingewiesen auf Twitter, Ne, kennt ihr ständige Publikumskonferenz, das sind die freundlichen Menschen, die die Programmbeschwerden an die Tagesschau schreiben.
Machen ja, guten ja. Job. Bräutigam und Klinkhammer.
Ja, die sind dabei. Vorsitzende ist Maren und ja. Schönen Gruß von dieser Seite, weil diese Nachricht verdanke ich Maren, die hat mich auf Twitter angeschrieben. So. Die Tagesschau hatte also eine schöne Überschrift. Das fand ich in den Nachrichten, so auf der Seite. Russland, Kreml bezweifelt Armutsumfragen. So, und dann hat die Tagesschau gleich geschrieben, wörtlich, die russische Führung ist irritiert. Ausgerechnet die offizielle Statistikbehörde zeigt in einer Umfrage das Ausmaß der Armut im Land auf und stellt damit die Politik von Präsident Putin in Frage. Aha. Himmel, was ist da los? So, und dann schreibt die Tagesschau weiter, die hat gerade veröffentlicht, also die Statistikbehörde, dass mehr als 3/4 der Bevölkerung in Russland Schwierigkeiten hat, sich das Nötigste zu kaufen. Von Familien können sich etwa 1/3 kein zweites Paar Schuhe leisten, die Hälfte der Familien nicht mal eine Woche Urlaub weg von zu Hause. Na gut, ich meine, wie viele Familien sich in Deutschland Urlaub im Ausland eine Woche leisten können, weiß ich auch nicht. Aber sei es mal drum. Ich habe mir dann also angeguckt, diesen Artikel, weil das Problem war, es war gar nicht so einfach herauszufinden, worauf die Tagesschau sich beruft. Denn was die deutschen Medien ja nie tun, sie verlinken ihre Quellen nicht. Du musst selber aufwendig suchen. Die russischen Medien sind da wirklich sehr viel anständiger. Die verlinken immer die Quellen. Du findest gleich, worauf sie sich berufen. Aber wer sucht, der findet. Das steht schon in einem alten Buch. Und so fand ich dann die Umfrage, auf die die Tagesschau sich berufen hat. Und es geht also darum, dass die Statistikbehörde tatsächlich in Russland alle 2 Jahre 60.000 Familien befragt. Und zwar nur danach, wie sie sich subjektiv selber fühlen. Reicht ihr Geld zum Leben? Geht es ihnen gut oder nicht? Und so. Diese Interviews dauern 1,5 Stunden. Da sind so Fragen drin, wie zum Beispiel, können Sie sich neue Möbel kaufen, spontan, wenn was kaputt geht? Eine neue Waschmaschine. Und solche Sachen. Und daraus machen die so ein Bild und erstellen eben, wie fühlen sich die Russen selber. Das ist also diese klassische, wie glücklich ist die Bevölkerung, Statistik. Und die Fragen ist also alles aus dem Bereich, wünscht ihr was? Wo sie also auch sagen, möchte 2 Paar Schuhe kaufen pro Familienmitglied, 1 für die warme, 1 für die kalte Jahreszeit, aber bitte nicht beim Discounter, sondern gute, bequeme, tolle Schuhe. Ja, das kostet dann auch schon Geld. Und wenn du eine Familie mit 4 Kindern hast, das wird dann manchmal eng. So, also das war die Grundlage. Und dann ist das aber so, dass natürlich eine solche Statistik selbst nichts aussagt, weil sie subjektiv ist. Das heißt, sie kriegt erst Aussagecharakter, wenn man mehrere Jahre hintereinander legen kann und einen Trend sieht. Und da stellt sich heraus, also das hat auch die Statistikbehörde selber gesagt, ne, in ihren Erläuterungen zur Vorgehensweise steht das alles drin. So, der Trend ist gut. Also das heißt zum Beispiel im Vergleich, die machen es alle 2 Jahre zu 2016, diese war 2018, können sich nun 46% anstatt 38% bei Bedarf neue Möbel kaufen. Wie viele Leute in Deutschland können sich bei Bedarf spontan eine neue Waschmaschine kaufen? In Russland sind 46%. So, dann steht in der Umfrage sogar tatsächlich auch drin, nur 50% können sich eine einwöchige Urlaubsreise pro Jahr leisten, also immer für die ganze Familie, aber vor 2 Jahren waren es nur 43%, also positiver Trend. Und auch die Armut ist Thema, das Notwendigste zum Leben zu kaufen, also Probleme, Schwierigkeiten damit, das Notwendigste zum Leben kaufen haben 15% gegenüber 17% vor 2 Jahren. Also insgesamt positive Entwicklung. So, was macht die Tagesschau daraus? Die Tagesschau dreht das alles um. Das heißt, aus den 40% der Familien mit mehreren Kindern, also das heißt Familien mit 3 und mehr Kindern, da haben 40% in Russland ein Problem mit den 2 Paar Schuhen pro Person und Jahreszeit. Daraus macht die Tagesschau, dennoch sei nicht von der Hand zu weisen, dass die Anzahl der Familien, die jedes Jahr nur 2 Paar Schuhe kaufen könne, im Vergleich zu 2016 von 50% auf 60% gewachsen ist. Völliger Quatsch. Sie ist von 50% auf 60% also gesunken. Das heißt, vorher waren es 50%, die Probleme hatten, jetzt 40%. Ja, es ist besser geworden. Die Tagesschau hat es umgedreht, komplett Fake News, komplett gelogen.
Ja.
Und dann haben sie dann also nicht, nachdem sie dann also gelogen haben, wie arm die Russen sind, haben sie dann dazu gesagt, hier ist das muss ich erstmal so zeigen. Da stand in der Tagesschau dann drin, der russischen Führung gefallen die Zahlen der Statistikbehörde nicht. Kreml-Chef Dmitri Peskov zeigte sich verwundert darüber, was das mit den Schuhen solle und woher überhaupt die Zahlen kämen und verlangte Aufklärung. Tatsächlich war es anders. Das Ding mit den Schuhen ging durch die sozialen Medien, da wurde viel gelacht, nach dem Motto, huhu. Und dann kam ein Reporter und fragte den Kreml-Sprecher, der die Statistik wohl nicht kannte, was er dazu sagt. Und seine Antwort war wörtlich. Ehrlich gesagt, wäre ich der Statistikbehörde dankbar für eine Aufklärung der Daten. Wir haben Schwierigkeiten, das zu verstehen.
Okay.
Ja, bei der Tagesschau gefallen die Zahlen nicht. Kreml-Sprecher verlangt auf, denn was soll das mit den Schuhen? Also die Fantasie ist nicht nur beim ZDF ausgesprochen ausgeprägt, auch der Tagesschau macht sich da, also, ja, sie machen sich Konkurrenz. Wer denkt sich die bessere Geschichte aus? So, das ist, und wie gesagt, also, ihr könnt es nachlesen, ich habe es ja mit Links. Und wenn jeder von euch kennt, irgendwen, der fragt, die Leute, die Russisch können bei euch im Umfeld, ob ich die Links richtig übersetze, es ist bei mir alles verlinkt, guckt es euch an. Ich sitze hier wirklich und komme aus dem Staunen nicht raus.
Es wäre ja zum Lachen, wenn es nicht so traurig wäre, weißt du. Genau. Wenn das nicht so einen ernsten Hintergrund hätte, dann könnte ich mich darüber echt amüsieren. Aber wir sprechen hier von der Aufrüstung zu Krieg und zu Massenmord. Wir sprechen hier nicht davon, der Krieg, der da hier geplant wird, der findet nicht in Sibirien statt und auch nicht in Phoenix, sondern der findet in Europa statt. Und ich weiß nicht, ob diesen Menschen, die das ständig propagieren, warum das denen nicht in den Kopf reingeht, dass sie sich selber um ihre eigene Existenz bringen. Das geht mir nicht in den Kopf.
Ja.
Naja, aber Thomas, eigentlich ist es ja gut, dass so viel Schwachsinn passiert, weil dadurch haben wir viel zu quatschen. Ja? Also ich bin mir sicher, dass wenn wir uns in 2 Wochen wieder hier hinsetzen, dass mindestens wieder genauso viel Propaganda in diese Richtung geflossen ist. Also ich bin schon gespannt, was du wieder in deinen ganzen Artikeln aufgreifen wirst, weil du machst ja außer Essen, Schlafen, Schreiben, machst du ja nichts mehr anscheinend.
Oh, nein. Ich habe auch ein Privatleben, vor allem am Wochenende.
Also aber, deine sozialen Kontakte nach Russland, die existieren noch nach wie vor, oder?
Ja, doch. Also meine Freunde sind immer ganz, ganz amüsiert, wenn wir uns so mal am Wochenende treffen.
Thomas, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ja. Kannst du mir ein paar Sätze übersetzen? Ich möchte die Russen grüßen. Und ich habe letztes Mal von dir erfahren, dass es uns jetzt sogar in Russisch gibt. Also kein Scheiß. Es gab irgendjemand, der hat ein Gespräch von uns, einen Ausschnitt von unserem...
Halt, nicht irgendjemand. Das ist der freundliche Mensch. Jetzt kommt der schließt sich der Kreis. Das ist Daniel von Golos Europe. Das ist der das mit dem Frohnmeier, mit der Frohnmeier-Mail aufgeklärt hat.
Ah, wunderbar.
Okay. Der ist der Typ, der unsere Beiträge zum Teil, also ausschnittweise übersetzt.
Genau.
Der ist
dann das. Bitte sei doch mal so nett und übersetzt die Sätze, was ich jetzt zu sagen habe, auf Russisch. Also, liebe Freunde in Russland.
Дорогие друзья в России.
Ich grüße euch recht herzlich und es ist mir ein Riesenfest, dass ihr uns auch mitverfolgt.
Я вас приветствую, и для меня это огромное удовольствие, что вы как бы тоже иногда имеете возможность смотреть наш канал.
Ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin mir sicher, viele Menschen denken so wie ich und das Letzte, was wir wollen, ist eigentlich ein Krieg mit Russland, sondern was wir wollen, ist eine Verständigung von Deutschland und Russland.
Я, конечно, могу только говорить от себя, но я уверен, что это касается очень многих. Мы хотим всего лишь дружбы с Россией, мы не хотим войны. Мы хотим дружбы между Германией и Россией, это всего, что мы хотим.
Du sprichst echt wirklich super Russisch. Also einen Satz habe ich noch.
Es ist unglaublich, danke, dass du das jetzt...
Und ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle recht herzlich grüßen an alle Menschen in Russland, die uns vielleicht zufällig sehen. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese ganze politische Propaganda überwinden und es schaffen, dass Deutschland und Russland dann doch endlich zusammenkommen, friedlich, wirtschaftlich und so, wie wir es eigentlich schon immer machen sollten.
Короче, я хочу, чтобы мы русские немцы дружились, чтобы мы просто были вместе как друзья и пересильнее и стояли бы выше вся пропаганда, и чтобы действительно у нас было между Германией и Россией настоящая дружба.
Okay. Und wie heißt alles Liebe, viele Grüße nach Russland?
Всего хорошего, привет в Россию.
Всего хорошего, привет в Россию.
В Россию.
Ja, so lerne ich jetzt immer noch mehr. Nein, vielen Dank, dass du das gemacht hast, Thomas. Es ist mir ein echtes Fest und ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Es sei denn, du hast noch irgendein heißes Eisen jetzt gerade, was wir unbedingt nochmal besprechen müssten.
Ich habe, wie gesagt, ich habe im Augenblick, ich habe hier, wenn wir gesprochen haben, ich habe hier 3 verfasste Anrufe. Ich habe da oben schon gesehen, ich habe ohne Ende E-Mails.
Okay.
Ich habe 5 Artikel, die ich schreiben will. Ich komme zu nichts, weil diese Frohnmeier-Geschichte jetzt irgendwie, ich war selbst überrascht, was das gerade für ein Wind macht.
Wir bleiben dran.
Eins nur ein Hinweis für die Zuschauer. Ich werde etwas reisen müssen Ende April. Das heißt, es kann sein, dass die nächste Sendung entweder nächste Woche oder in 3 Wochen ist, weil wir vermutlich in 2 Wochen keine Möglichkeit haben, aufzuzeichnen.
Okay.
Ich muss nach Moskau, ich muss zu meinem Verleger. Ich werde viel im Flieger sein und wenig Zeit haben. Aber das klären wir noch, werden wir sehen.
Genau, genau. Auf jeden Fall, Themen wird es genug geben. Thomas, ich grüße dich nach St. Petersburg. Alles Gute für dich. Wir telefonieren wieder. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen bei Tacheles. Alles Gute, bis zum nächsten Mal hier bei uns bei Nuviso. Ciao, tschüss.
Gruß von zwei Verschlupften. Alles Gute.
Ciao, tschüss. Ciao.